Guten Morgen, auch von meiner Seite her. Wir freuen uns, Claudia und ich freuen uns, dass wir heute Morgen hier sein können bei euch. Noch dazu, wo mehr Leute da sind als beim letzten Mal und dadurch kriegt man mehr einen Gedanken auch für das Potenzial des Raumes und eures wunderschönen Gebäudes. Ja. Das soll das Thema sein, wie Almut schon gesagt hat, wie sich Jesus Nachfolge vorstellt. Und ich habe da interessante Verse gefunden in 2. Mose 19. Dort sagt Gott, wenn ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund haltet, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und Gott sagt noch, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ja, Gott sagt das zu seinem Volk Israel. Und ich denke, das hat auch weitere Auswirkungen auf uns als Nachfolger Jesu. Was für eine Zusicherung das ist, ja? Dass Gott sagt, ihr sollt mein Volk sein, ihr sollt mein Eigentum sein. Und das ist klar, wer pflegt nicht sein Eigentum, ja? Wer kümmert sich nicht um mein Eigentum? Und das ist genau das, was Gott tut. Gott sagt, du bist sein Eigentum. Das heißt, er kümmert sich um dich und er sorgt für dich. Der Hauptteil meiner Predigtgedanken heute ist aber aus Lukas 9, ab Vers 57. Und dort spricht Jesus, Luther überschreibt das vom Ernst der Nachfolge. Und da tut es ganz gut, wenn wir vorher einen Blick werfen auf das, was vorher kommt. Die Evangelisten berichten natürlich unterschiedlich darüber, aber diese Reihenfolge ist bei den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas fast identisch. Und da kann man sehen, das ist für sie ganz wichtig gewesen. Die Jünger haben gewaltige Dinge mit Jesus erlebt, Dinge, über die wir nur staunen können. Die hätte ich auch gerne mit Jesus erlebt. Und das hätte bestimmt einen riesen Eindruck gemacht. Da war zum Beispiel die Stillung des Sturms. Claudia und ich haben gestern einen Film gesehen, der kommt so aus den 60er Jahren. Das war so ein richtiger Abendfilm mit so einem Team von Jugendlichen, das unterwegs war auf dem Meer für mehrere Monate und die dadurch so eine Art Internat auf dem Meer erlebt haben. Und das war sehr beeindruckend und da ging es auch um einen Riesensturm und das war vor dem Hintergrund einer wahren Geschichte. Das Segelschiff ging dann unter und es gab Tote und unter anderem die Frau des Kapitäns und so weiter. Also das waren gewaltige Wellen, die da auf dieses Schiff einwirkten und deshalb ging es auch unter. Stillung eines Sturms. Die Jünger erleben, wie Jesus sogar der Herr über die Natur Gewalt ist. Das ist schon beeindruckend. Also sie erleben da gewaltige Dinge mit. Dann als nächstes erleben sie, wie Jesus einen Besessenen heilt. Und etwas weiter kann man sehen, dass das nochmal geschieht. Also sie erleben, wie Jesus Teufel austreibt aus einem Menschen. In meinem ganzen Dienst über viele Jahrzehnte habe ich das einmal erlebt, wo ich authentisch sagen kann, diese Person ist besessen gewesen. Und dank der Hilfe Jesu und mit mehreren Personen konnten wir diese Person befreien von diesen Dämonen und von diesen bösen Geistern. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass einfach diese Mächte der Finsternis so authentisch, so zu erleben, auch in unserer Zeit heute. Und das ist bei den Jüngern ganz bestimmt genauso gewesen. Auch die Jünger hat das sehr angetan und das muss die Jünger mitgenommen haben. Und die waren bestimmt begeistert, welche Kraft Jesu hatte. Dann wird noch eine Frau geheilt, die ihr ganzes Leben einen Blutfluss hatte. Und nur ein Einwirken Jesu und das hört auf und die Frau ist geheilt. Wie viele Menschen gibt es mit chronischen Problemen? Und ein Eingriff Jesu, ja, vielleicht sitzen hier sogar einige, ein Eingriff Jesu und das, was dein ganzes Leben prägt, ist verschwunden. Fantastisch. Und dann erleben sie sogar noch, wie Jesus jemanden von den Toten auferweckt. Boah, das war echt was. Das haben die Jünger bestimmt nie vergessen. Und das muss sie unwahrscheinlich beeindruckt haben. Und ich bin sicher, die waren Feuer und Flamme, Jesus nachzufolgen. Was konnten sie Besseres tun, als so einem Meister nachzufolgen, wie Jesus, der so eine Macht hat. Das war einfach gewaltig. Und hiernach soll noch kommen die Speisung der 5000. Nach diesem Ereignis ist das nächste Ereignis die Speisung der 5000. Das kommt auch noch auf die Jünger zu, das wissen sie aber gar nicht. Jetzt kommt in diesem Moment, dass Jesus zum ersten Mal etwas darüber sagt, über die Schattenseite. Vielleicht ist das kein gutes Wort dafür, der Nachfolge. Es gibt auch einen Preis zu bezahlen für Nachfolge, sagt Jesus. Jesus macht die erste Ankündigung seines Leidens. Und er sagt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Kapitel 9, Vers 23. Und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte es der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst und nehme Schaden an sich selbst? Jesus macht also die erste Andeutung, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und dann als nächstes, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Ja, er spricht über den Ernst der Nachfolge. Und nachdem er das gesagt hat, kommt ein weiterer Höhepunkt für drei der Jünger. Nämlich für Johannes, für Jakobus, für Petrus. Jesus nimmt sie. Jesus ist also eine Art Mentor, Spezialmentor für diese drei und nimmt sie mit auf den Berg. Wir kennen das unter diesem Wort, den Berg der Verklärung oder die Verklärung Jesu. Das heißt, Jesus ist auf diesem Berg und er redet dort mit Mose und mit Elia. Da könnte man jetzt theologisch eine ganze Menge zu sagen, das würde bestimmt in die Predigt oder den Gottesdienst hier sprengen oder zu weit gehen. Aber sie erleben das, diese drei Jünger erleben das und die müssen beeindruckt sein, sonst hätten sie ja nicht davon berichtet. Drei der Evangelisten erwähnen das. Und das war nochmal wieder ein Höhepunkt. Und wie ich schon sagte, dann kommt als nächstes die Heilung des Besessenen. Und dann sagt Jesus wieder, eine Ankündigung seines Leidens. Vers 44, lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Das hat bestimmt viele Fragezeichen provoziert bei den Jüngern. Was meint Jesus damit? Wie kann das sein? Jesus ist doch nur auf einer Erfolgsspur. Wie kann da etwas dazwischen kommen? Das muss doch einfach Menschen überzeugen. Denkst du nicht auch manchmal so, was du schon mit Jesus erlebt hast? Und wenn du über Jesus mit deinem Nachbarn sprichst, dass du denkst,
Das muss den doch oder die überzeugen. Und irgendwo klickt es bei den Leuten nicht, bei deinem Arbeitskollegen, im Studium, in der Schule. Irgendwo kommst du nicht durch. Ja, Jesus macht diese Ankündigung seiner Leiden deshalb, weil in dem nächsten Kapitel die Aussendung der 70 Jünger erfolgt. Das heißt, die ersten 70 Jünger werden ausgesandt. Das ist so wie eine Art Abschluss einer Jüngerschaftsschulung. Und bei JFC haben wir ein Missionsseminar, was vorher immer läuft. Und das ist wie so der Abschluss. Und ja, dann gehen die Leute in ihre einzelnen Bereiche. Und das werden diese 72 Jünger auch erleben. Und Jesus macht alle diese Dinge vorher, bevor er sie losschickt. Es beginnt damit eigentlich, dass eine Person zu Jesus kommt und sagt, ich will dir nachfolgen, wo immer du auch hingehst. Der war so fasziniert von dem, was Jesus tat und sagte, also ich will dir nachfolgen, wo immer du auch hingehst. Ein Mensch hat den Entschluss gefasst, Jesus nachfolgen zu wollen. Über seine Motive wird nicht groß was gesagt. Und jeder politische Führer, ja, besonders 3 Wochen oder so vor den Wahlen, hätte sich über einen neuen Anhänger gefreut. Ja, da gehen die Zahlen wieder nach oben, dringend benötigte Prozentsätze. Bei Jesus ist das anders. Jesus warnt diesen Jünger vor falschen Erwartungen. Jesus schenkt den Menschen den wahren Wein ein. Er sagt, es wird dem Jünger nicht besser gehen als dem Meister. Manchmal denke ich, da falle ich manchmal in so ein bisschen Selbstmitleid. Gut, wenn besonders glaube ich, wenn du dich hauptamtlich für Jesus einsetzt, wirst du auch ein besonderes Ziel manchmal von dem Widersacher Gottes, weil er das ganz gerne, solche Leute gerne aus dem Weg haben möchte oder ihr Zeugnis aus dem Weg haben möchte. Aber letzten Endes gilt es für jeden. Und eine Art Selbstmitleid, dass ich mir sage, gut, ich setze mich doch für Jesus so ein, warum kommt jetzt schon wieder so eine Herausforderung? Das könnte jetzt auch mal aufhören. Ja, so ähnlich habe ich das vor ein paar Monaten zu Claudia gesagt. Ich sage, jetzt könnte eigentlich mal Schluss sein. Eine Sache hat gerade aufgehört, dann fängt die nächste an. Und das geht schon eine ganze Zeit. Und Jesus schenkt den Leuten klaren Wein ein und sagt, es geht nicht nur um Begeisterung, sondern es geht darum, dass man weiß, auf was man sich einlässt. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, Mensch, ich setze mich so für Jesus ein. Ich wünschte mir, dass ich mehr Erfolgserlebnisse habe. Oder ich wünschte mir, dass sich manche Dinge ändern. Wenn Menschen Jesus nur aus Begeisterung nachfolgen, dann unterschätzen sie oft ihre eigenen Schwächen. Das ist oft das Problem. Und Jesus sagt etwas über die Konsequenzen der Nachfolge. Er sagt, ihm nachzufolgen, kann materielle Konsequenzen für dein Leben mit sich bringen. Im Vers 58 sagt Jesus, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Es kann je nach Umstand, wo du Jesus nachfolgst, kann es materielle Konsequenzen haben. Ihm nachzufolgen kann auch andere Konsequenzen haben, nämlich für deine Familie oder für deine Freunde. Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Auch da könnte man noch eine ganze Menge mehr zu sagen. Eins meiner Kinder ist mit ihrer Familie in Peru als Missionar tätig und wir hatten besonders mit ihren 3 Kindern so ein super Kontakt. Ja, jetzt sehen wir unsere Enkel natürlich ganz wenig. Peru ist ziemlich weit entfernt. Und ja, noch dazu gibt es viele Einschränkungen dort. Also das ist so ein Preis, den Sie zahlen müssen, weil Sie uns nicht sehen, und den wir zahlen müssen oder die ganze Familie, weil wir Sie nicht sehen. Noch dazu natürlich die Herausforderung, in so einem Land zu arbeiten oder den speziellen Dienst zu machen. Ihm nachzufolgen bedeutet aber auch eine ganze Entscheidung für ihn. Jesus sagt hier, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Um nochmal auf die Familie drauf zurückzukommen, einer meiner Freunde ist hauptamtlich im Libanon tätig, er ist Libanese, seine Frau, mittlerweile leider verstorben, war Amerikanerin. Und ihre Familie hat nie verstanden, warum sie in dieser schwierigen Situation immer im Libanon geblieben sind. Das haben sie nie verstanden. Und sie waren Christen. Und das bedeutet, sie sahen aber ihren Auftrag dort im Libanon. Und die Libanesen haben sehr geschätzt, dass eine Amerikanerin, die jederzeit ausreisen konnte, dass so eine Person dort geblieben ist. Das war also ein gewaltiges Zeugnis. Jesus fordert dich auf, auch ganz zu deiner Entscheidung zu stehen. Das hat etwas zu tun mit diesem Flug. Wenn Jesus sagt, dass er von einem Ort zum anderen zieht, dann sagt er, dass das bedeuten kann, dass das eine Konsequenz sein kann für Nachfolge, kein richtiges Heim zu haben. Gut, das hat nicht jeder, aber ich kenne Menschen, die bewusst immer wieder fragten, wo soll ich hin, Herr, die ja auch ihren ganzen, ihr Berufsleben ausgerichtet haben danach, wo sie meinten, wo Gott sie hinhaben wollte. Jesus beschwert sich nicht darüber, aber Jesus will einfach darauf aufmerksam machen, dass das eine Konsequenz sein sollte. Und Menschen sollen eine bewusste Entscheidung treffen, ob sie auch bereit wären, einen Preis zu zahlen. In unserer Gemeinde, vorhin hat Almut von den Rumänen gesprochen, in dieser Gemeinde, in unserer Gemeinde ist eine iranische Gemeinde. Und wenn die aufgenommen werden in unserer Gemeinde, dann hören wir auch von ihrem Leben so ein bisschen die Biografie. Und ich kann mich nicht entsinnen, dass irgendeiner mal nicht etwas von einer Lebensgefahr geschrieben hat, bevor sie im letzten Moment aus dem Iran konnten. Und zwar nur, weil sie Christen waren. Manche sind wirklich in der letzten Sekunde rausgekommen und die ganz schlimme Dinge erlebt haben und ihre Familie dadurch auch verlassen müssen. Das erleben wir in Deutschland so nicht und deshalb vergessen wir oft, wie viele Christen in dieser Welt davon betroffen sind. Wenn Jesus sagt, die Hand an den Pflug legen, ja, das ist noch nicht alles. In der Nachfolge geht es nicht zuerst um dich, sondern es geht zuerst um Jesus und das Reich Gottes. Und das ist ganz wichtig, dass du deine Arbeit nicht tust für dich oder als Bestätigung für dich. Ich habe mal vorhin so durchgezählt. Ich glaube, an der Gestaltung dieses Gottesdienstes allein sind ungefähr 10 Personen beteiligt, mindestens, was ich so überschlagen habe. Und also es setzen sich viele in dieser Gemeinde für Jesus ein. Und da habe ich ja noch gar nicht erlebt, wie viele jetzt mit der Kinder- und Jugendarbeit beschäftigt sind. Und es ist ganz wichtig, dass wenn du etwas für Jesus tust, das wirklich für Jesus ist, nicht für dich. Natürlich ist es schön, Anerkennung zu kriegen. Dafür leistest du ja auch was. Aber es ist ganz wichtig, dass es für Jesus ist. Denn man kann schnell verbittert werden, wenn man diese Anerkennung nicht bekommt. Und das habe ich auch in meinem Leben immer wieder erlebt, dass Jesus mich herausgefordert hat, bin ich für ihn tätig oder bin ich für andere tätig? Möchte ich Anerkennung unbedingt von anderen haben, obwohl die berechtigt ist, die Anerkennung. Manche Menschen geben sie dir trotzdem nicht. Manchmal vielleicht nur, weil sie es vergessen haben. Nicht aus bösem Willen. Und deshalb ist es wichtig, dass ganz deutlich ist, dass du für Jesus arbeitest. Ja, es geht zuerst um Jesus. Und ich denke, jeder Autofahrer weiß, was das bedeutet, wenn du beim Autofahren zu lange nach hinten guckst, ja, und am Steuer bist. Das ist echt ein Problem. Manchmal habe ich diese Angewohnheit. Meine Frau lacht. Aber ich habe das ja alles unter Kontrolle. Damals gab es Handpflüge. Und diese Handpflüge, die wurden von einem Esel oder einem Ochsen gezogen. Und du kannst dir vorstellen, wenn du dich dann umguckst, ja, es gibt keine gerade Linie mehr, sondern das gibt dann ein Chaos. Und das hat Jesus daraus gezogen. Der Theologe Kierkegaard hat einmal gesagt, Christus hat keine Dozenten eingestellt, sondern Nachfolger. Nachfolge ist mehr als etwas, über das man lange nachdenken, diskutieren oder reden kann. Nachfolge impliziert immer Tat. Nachfolge muss gelebt werden. Das ist einfach wichtig. Immer wieder lesen wir in der Bibel, dass Jesus Menschen aufruft, ihm vertrauensvoll nachzufolgen. Nachfolge ist also ein tägliches Handeln. In der Nachfolge binde ich mich an Jesus. Und Nachfolge ist auch mehr als Nestwärme suchen. Sehr viel mehr. Lukas 14, Vers 27 sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist ziemlich weit von Nestwärme entfernt. Er kann nicht mein Jünger sein, wenn er nicht auch bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das geht nicht. Ich habe gehört, ihr hattet da eine sehr schöne Freizeit, gerade am letzten Wochenende. Und da ging es ja sehr stark um das Thema, geführt zu werden, wie ihr geführt werdet. Ein Influencer zu sein, das finde ich ist ein sehr schönes Thema, Einfluss zu haben. Und Nachfolger Jesu sollten Influencer sein. Und es wurde auch deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass der Heilige Geist, ohne den Heiligen Geist, ohne die Unterstützung des Heiligen Geistes so etwas nicht geht. Der Heilige Geist ist der Tröster, der Anwalt, der Beistand. Der Heilige Geist wirkt von außen. Der Heilige Geist leitet auch von außen oder er tröstet von innen. Und er ist quasi die Verbindung zu Gott. Und ohne diese Arbeit des Heiligen Geistes ist es nicht möglich, ein solcher Influencer zu sein. Das soll ja durch Nachfolge bewirkt werden. Dass ich einmal meine Beziehung zu Jesus festige, das heißt Nachfolge, aber dann auch, dass ich ein Zeugnis für andere bin. Diese zwei Dinge. Claudia und ich arbeiten jetzt schon eine ganze Zeit nicht direkt mit JFC Deutschland, sondern mit JFC Europa, Mittlerer Osten, Nordafrika. Und ich persönlich bin auch noch im Vorstand von JFC International und das hat ein großes Privileg. Ich bekomme dadurch sehr viel mit, was Gott durch JFC weltweit macht, wie Almut durch ihre Funktion innerhalb der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde sehr viel weiß, was in anderen Gemeinden noch läuft. Und ich bin sicher, du empfindest das auch als Horizonterweiterung. Und natürlich kostet es deine Zeit. Und so empfinde ich es auch. Und ich denke da an eine Geschichte, die mir der Leiter unserer Arbeit in Mexiko erzählt hat. José. Er hat uns etwas von Esteban erzählt. Das ist Esteban. Und Esteban spielt Bassgitarre in einer Kirchengemeinde. Esteban hat nie eine Grundschule besucht. Er hat sich in seine Gemeinde eingebracht. Er hat viele Gaben und Talente. Sein Vater verließ die Familie sehr früh. So wuchs er also vaterlos auf, was in Mexiko überhaupt nicht selten vorkommt. Und das war nicht ungewöhnlich. Und unser mexikanischer Leiter José hat ihn immer wieder in seiner Gemeinde erlebt. Und aus einem Grund, aus welchem Grund auch immer, verlor Esteban die Verbindung zur Gemeinde. Und auch José hat ihn aus den Augen verloren. Und er dachte sich, naja, das ist so wie bei vielen Jugendlichen, da kommt etwas anderes hinein und das wird wichtiger. Und für eine Zeit entfernt er sich aus der Gemeinde und muss seinen Weg neu finden und ein Jahr, bewusstes Jahr zur Gemeinde haben. Aber das ist nicht geschehen. Esteban kam nicht mehr wieder. Esteban wurde von den Kartells getötet. Es stellte sich noch mehr heraus, dass Esteban ein Sicario war. Das heißt, ein Auftragskiller. Und das hat viele in der Gemeinde wirklich bestürzt, dass dieser Jugendliche, der sich so einbrachte in der Gemeinde, ein bezahlter Killer war. Etwas, was in Mexiko gerne gemacht wird, Jugendliche, oft minderjährig, die noch nicht so strafverfolgt werden können, dass sie als bezahlte Killer benutzt werden. Bei einer Schießerei, das passiert häufig in Mexiko, von Kartellen wurde Esteban erschossen. Und es hat José geschockt und er hat sich gesagt, wie kann es sein, dass jemand, der Sonntag für Sonntag im Gottesdienst sitzt, der sich engagiert in der Gemeinde, der hört, was Jesus unter Nächstenliebe versteht. Wie kann es sein, dass ein solcher ein Sicario ist, ein Auftragskiller? Das ist doch nicht, wie Jesus Menschen liebt. All das, was Jesus von seinen Jüngern verlangt, das hat Jesus selbst getan. Menschen konnten es an Jesus sehen. Er hat nicht etwas vorgegeben oder gesagt, was er nicht getan hat. Er hat es vorgelebt. Er hat sich selbst verleugnet. Er hat unzählige Entbehrungen auf sich genommen. Er war bereit, seinen Dienst vor seine Beziehung zu seinem Vater und seiner Mutter und seinen Geschwistern zu stellen. Nicht nur bereit, sondern hat das auch getan. Er begann nicht nur seinen Dienst erfolgreich, sondern führte ihn bis zum bitteren Ende auch gut aus. Die Frage ist, was möchte Jesus von dir, wenn es um Nachfolge geht? Jesus möchte ganze Hingabe, keine halbherzigen Absichten. Es gibt so viele Absichten in dieser Welt, aber das allein, darum geht es bei Jesus nicht. Jesus möchte auch nicht, dass du dir bestimmte Ideen herauspickst, die dir gut gefallen und andere weglässt, die dir nicht so zumutbar erscheinen. Und Jesus möchte, dass du bereit bist, auch einen Preis zu zahlen und sogar auf das zu verzichten, was vielleicht deine Sicherheit ausmacht in deinem Leben. Denke daran, eine größere Sicherheit gibt es nicht, als mit Jesus zu gehen. Jesus ist die größte Sicherheit. Mit Jesus weißt du, wer hier ist, wer hier dein Beistand ist, durch den Heiligen Geist. Und du weißt, wo du hingehst. Das ist ganz wichtig. Die Beispiele, die Jesus hier aufzählt, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel Nester, aber ich weiß nicht, wo ich mein Haupt hinlege. Oder wer seine Hand an den Pflug legt, schaut nicht zurück. Oder wer mir nachfolgt, der verleugnet sich selbst. Das alles klingt sehr herausfordernd. Für manche klingt es sogar hart. Aber sie machen deutlich, was Jesus eigentlich sagt. Und sie erinnern mich an einen Psalm, Psalm 25, Vers 15, wo David sagt, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Ich denke, das ist, was Nachfolge ist, dass du dich entscheidest, dass deine Augen in allen Lebenssituationen auf Jesus schauen. Wie herausfordernd sie auch sein mögen. Was immer du für Herausforderungen heute Morgen hier hast, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Nimm dir das vor. Zu einer erfolgreichen Tat gehört immer eine klare Absicht, dass du sagst, ich nehme mir das vor. Wenn ich mir das nicht vornehme, wird auch nichts daraus. Bist du bereit, mit ihm zu gehen, von ihm zu lernen und treu bei ihm zu bleiben? Mit dem Heiligen Geist als Helfer wird dir das gelingen, so wie ihr das am letzten Wochenende betrachtet habt. Und dann wirst du auch jemand, der so nachfolgt, wie Jesus es möchte, der dicht an Jesus ist. Und das allein erfreut Jesus. Und du wirst ein echter Influencer werden, weil du Nachfolge so lebst, wie Jesus es sich vorgestellt hat. Und das ist mein Wunsch auch für heute, für jeden Einzelnen, dass ihr in der nächsten Woche viele Gelegenheit habt, zu praktizieren, Nachfolge so zu leben, wie Jesus es sich vorgestellt hatte. Und Gott möge euch dafür Gelingen geben. Amen.